Wenn ich mich zurückerinnere und etwas grübel, wie meine Kindheit war, dann gibt es ein paar Ereignisse, die mir einfallen, die einen ganz besonderen Stellenwert hatten. Eines der schönsten Tage, an die ich mich erinnert habe, auch in der Vorbereitung, war der Tag, nachdem ich wochenlang meinen Eltern in den Ohren lag und sie mir endlich erlaubt haben, mich bei einem Fußballverein anzumelden. Es war eine Freude für mich, sie war unfassbar. Es kommt jetzt etwas Neues hinein in mein Leben. Vorher hat man auf der Straße gespielt, nur mit Freunden gespielt. Jetzt kann man sich mit ganz anderen Leuten messen. Es hat mein Leben im gewissen Sinne zu dieser Zeit positiv beflügelt im Bereich des Sports. Wenn ich an die Zeit dann etwas weiter denke, wo ich dann auch nach wahrscheinlich wochenlangem im Ohr liegen meiner Eltern die Zustimmung bekommen habe, mir mein erstes Moped zu kaufen, war es etwas, wo die Freude unfassbar war. Endlich konnte ich die große, weite Welt bereisen. Ja, die Grenzen wurden weitergesteckt. Es ging bis nach Alswede, bis nach Gestringen. Es hat mein Leben wirklich bereichert. Ja? Es kam etwas Neues dazu. Dankbarkeit war da, Freude war da, Neubelebung im gewissen Sinne war da. Und so könnte ich jetzt weitergehen. Sicherlich der Tag, wo man dann Freundschaft geschlossen hat mit dem Ziel Richtung Ehe. Wenn ich mich dann an den Tag zurückerinnere, wo ich in einem vollen Bewusstsein die Entscheidung für Jesus getroffen habe, während des Liedes Alles will ich Jesus weihen, war das ein Tag, der für mich bis zu meinem Lebensende absolut unvergesslich ist und auch sicherlich bleiben wird. Es ist ein Tag, der ein wirklicher Aufbruch war. Etwas Neues liegt vor mir. Zwar etwas, was ich schon gekannt habe, aber wo ich jetzt neu belebt werde, wo ich einen Neuaufbruch erlebe und wo ich jetzt ganz klar einen neuen Kurs, eine neue Richtung in meinem Leben habe. Und ich glaube, wenn wir, die wir heute hier sind, in unser Leben hineinschauen, ich glaube, wir kennen alle solche Aufbrüche, sei es im Kleinen, sei es im Großen. Und das ist etwas Schönes. Ich denke, wir freuen uns, ich denke, ich spreche für alle, wenn wir solche Neubelebungen erfahren, solche Aufbrüche erleben, weil es uns eben beflügelt, weil es uns neu motiviert, entweder einen neuen Kurs einzuschlagen oder weil es uns neu belebt, den Kurs, den wir bereits eingeschlagen haben, mit einer neuen Motivation vielleicht oder mit einer tieferen Dankbarkeit weiter voranzugehen. Ja, vieles scheint bei einem Aufbruch auf einmal gar nicht so kompliziert zu sein. Es sind Dinge, die vor einem liegen und man freut sich auf diese Dinge. Aber ich glaube, wir brauchen auch diese Aufbrüche, klein oder groß, in unserem Leben und auch genauso brauchen wir sie in unserem Glaubensleben. Unabhängig davon, ob wir eine Entscheidung vor 50 Jahren für Jesus getroffen haben oder vor 5 Tagen. Wir brauchen es, weil es uns neu motiviert, belebt, weil es uns neu herausfordert, das Leben mit Jesus wirklich im Sinne Gottes zu leben. Von daher habe ich die Predigt überschrieben von der Beständigkeit im Christenleben, wenn von einem Aufbruch ein Durchbruch wird. 2 Gedanken sind da, die mir wichtig geworden sind, die ich mit uns teilen möchte und ich glaube, die passen auch sehr gut zu euch, die ihr eben getauft wurdet, aber auch sicherlich zu uns, die wir mit Jesus leben. Ein erster Gedanke ist, wenn aus einem Aufbruch ein Durchbruch werden soll, dann sei bereit, sofort die nächsten Schritte zu gehen. Und sicherlich stellt die Taufe für euch einen gewissen Aufbruch dar. Und ich hoffe, dass ihr im Moment es so erlebt, euer Christsein, dass ihr motiviert, dass ihr belebt seid, dass ihr aber auch genau im Positiven herausgefordert seid, wirklich mit Jesus weiter voranzugehen, Schritte zu wagen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, so einen Aufbruch auch zu erleben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, in die Apostelgeschichte, da haben die Jünger auch einen Aufbruch erlebt. Und ich möchte uns kurz damit hineinnehmen. Da heißt es von ihnen in Apostelgeschichte 2, die ersten 4 Verse, und als der Apostelgeschichte 2, ab Vers 1, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ich möchte gar nicht so sehr auf die theologischen Details dieser Verse eingehen, aber was hier, denke ich, ganz deutlich ist, dass die Jünger etwas erleben, was sie jetzt ganz neu belebt, obwohl sie schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Sie waren schon in den Dienst hineingestellt. Sie haben gesehen, wie Kranke gesund wurden, wie Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Sie hatten den besten Lehrmeister. Sie standen nicht am Anfang, wie vielleicht ihr oder viele von euch ganz am Anfang stehen. Und jetzt geht Jesus zurück gen Himmel, sagt, geht nach Jerusalem, sie sind da und erleben dann genau das Ereignis, das ich eben vorgelesen habe. Der Heilige Geist kommt in ihr Leben, nimmt Wohnung in ihrem Leben und auf einmal werden sie erfüllt von dem Heiligen Geist. Ja, das bedeutet so viel, wie dass sie ab diesem Augenblick wirklich von dem Heiligen Geist in ihrem Leben geleitet wurden. Er hat ihnen gesagt, was dran ist, was sie zu tun haben. Und sie erleben diese Situation sicherlich, wie gesagt, als einen ganz wunderbaren Aufbruch. Endlich ist die Voraussetzung gegeben, dass sie jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes losgehen können und die Botschaft von Jesus bekannt machen können. Ja, dieses Ereignis hat sie als Gemeinschaft, und das wird deutlich, wenn wir durch die ganze Apostelgeschichte lesen, es hat sie zusammengeschweißt, sie waren nicht auseinander zu bekommen. Ja, sie waren eins und sie haben sich gegenseitig motiviert, gemeinsam im Glaubensleben weiter voranzugehen, Jesus in die Mitte zu stellen. Es hat sie motiviert, immer wieder zu schauen, was sind die nächsten Schritte im Glaubensleben, und diese Schritte, die sie für sich erkannt haben, die sind sie letztlich auch gegangen. Ja, sie bekommen nach diesem Aufbruch, und das wird deutlich, wenn wir dann weiterlesen, sofort Widerstände, Gegenwind. Schon in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Und sie haben es wirklich nicht einfach. Ja, wir würden vielleicht in der Zeit, in der wir heute leben, dazu tendieren und sagen, wenn ich jetzt schon einen so wunderbaren Aufbruch in meinem Leben erlebe, dann will ich diesen Moment erst einmal festhalten für 2 Wochen, 2 Monate, für ein Jahr, einfach genießen, zur Ruhe kommen, mich hinsetzen, und davon irgendwie profitieren. Bei den Jüngern sah das ganz anders aus. Ja, der Widerstand, er kam sofort und es war ihnen von Anfang an wichtig, jetzt ist es dran, dass ich Profil zeige. Jetzt ist es dran, dass wir uns wirklich zu Jesus stellen, jetzt mehr denn je zuvor. Und direkt nach diesem Ereignis ist es Petrus so wichtig, jetzt die nächsten Schritte zu gehen, dass er dann diese berühmte Pfingstpredigt hält, wo er dann ganz am Ende sagt, letztlich wart ihr es, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Jesus ist es, der auch für eure Schuld letztendlich bezahlt hat, und ihr braucht Jesus in eurem Leben. Er hat es nicht gescheut, direkt nach diesem Ereignis. Direkt anschließend kommen Johannes und Petrus vor dem Hohen Rat, das heißt, der Gegenwind, der wird immer stärker. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1, welche Dimensionen es letztlich annimmt. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Das heißt, der Widerstand wird so groß, dass sie sogar in der Gefahr stehen, mit ihrem Leben zu bezahlen, wenn sie sich zu Jesus stellen. Ja, sie erleben, wie Familien auseinandergerissen werden, wie Menschen sterben um des Glaubens willen. Nachher die Verfolgung unter Nero, die ganzen ersten Jahrhunderte geprägt von Christenverfolgung. In Apostelgeschichte 12 direkt, König Herodes setzte der Gemeinde zu, er legte sie ins Gefängnis, um sie zu misshandeln. Das heißt, es war eine bewusste Motivation von ihm. Jakobus wurde getötet. Aber was hier deutlich wird, ist, dass sie Christen, die ersten Christen, wirklich verstanden haben, was es bedeutet, mit Jesus zu leben und Jesus in aller Ernsthaftigkeit nachzufolgen. Sicherlich gab es Verzweiflung, Auf der einen Seite ist der Heilige Geist da, die Neubelebung, die Motivation, Jesus bekannt zu machen, ist da. Aber auf der anderen Seite sind auf einmal die Umstände da, der Alltag da, der Widerstand da. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr sicherlich erleben werdet und was wir genauso kennen. Auf der einen Seite diese tiefe Dankbarkeit. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Jesus ist in mein Leben gekommen. Er hat mir meine Schuld vergeben. Aber auf der anderen Seite vielleicht der Alltagstrott. Vielleicht Dinge, die uns immer und immer wieder ausbremsen. Vielleicht Widerstände, die unser Leben treffen. Aber der Gedanke, den ich teilen möchte und betonen möchte, die Jünger waren bereit, sofort die nächsten Schritte zu gehen. Ja, es ist wichtig, auch für uns als Gemeinde, für euch, für die Familien, auch so einen Moment der Taufe festzuhalten, so einen Moment zu genießen. Aber trotzdem ist es genauso wichtig, zu schauen, was sind jetzt die nächsten Schritte? Nicht nur für die Getauften, für uns alle. Welche Schritte fordert der Herr ganz konkret von mir persönlich? Ein Schritt nach vorn für euch könnte ganz konkret bedeuten, dass ihr überlegt, was ist ganz konkret der Platz in der Gemeinde, wo ich das, was Gott mir gegeben hat, zum Nutzen der ganzen Gemeinde einbringen kann. Was kann ich tun, um wirklich am Kern der Gemeinde anzukommen? Ich glaube, wenn man innerlich auch anzukommen, wenn man, glaube ich, erstmal 1, 2, 3 Jahre wartet und nicht versucht, den Platz in der Gemeinde zu finden, dann ist es in ganz vielen Fällen der Fall, dass man wahrscheinlich fast nie den Platz findet. Deshalb ist es so wichtig, sofort Schritte zu gehen, um den Platz zu finden. Ein Schritt nach vorn kann ganz einfach bedeuten, da zu sein, wo es um Gott, wo es um sein Wort geht. Ja, das Wort ist auf der einen Seite so einfach zu verstehen. Auf der anderen Seite aber auch so komplex, wo man sich fragt, könnte manches nicht einfacher aufgeschrieben sein? Gott hat sich etwas dabei gedacht. Ja, ich kann von meiner 3-jährigen Tochter nicht erwarten, dass sie mir eine Matheaufgabe löst, völlig klar. Aber es ist mein Ziel, dass sie irgendwann an den Punkt kommt, wo sie auch zu gewissen Dingen in der Lage ist. Ja, ich kann übertragen von einem Kind im Glauben nicht erwarten, dass es vielleicht manche Zusammenhänge versteht, dass es gleich sofort irgendwo mittendrin ist und so weiter. Es braucht Zeit, es braucht Wachstum. Aber ich kann und ich sollte erwarten, dass ein Kind im Glauben bereit ist, Speise zu sich zu nehmen, um die Möglichkeit zu haben, zu wachsen, um nicht krank zu werden, sondern um zu wachsen. Und von daher ist es eben etwas, wo wir herausgefordert sind, zu überlegen, was kann der nächste Glaubensschritt nach vorne sein, der mich wirklich auch Gott ähnlicher macht, wo ich mich im Willen Gottes befinde. Das ist eine ganz, ganz allgemeine Frage, die so viele unterschiedliche Antworten beinhalten kann und wo jeder selbst sich vor Gott diese Frage stellen muss. Herr, was ist dran? Was erwartest du ganz konkret von mir? Wo möchtest du mich in den Dienst stellen? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du mich vielleicht ganz neu herausfordern? Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir das nicht auf die lange Bank schieben. Ein zweiter und letzter Gedanke, den ich teilen möchte: Wenn aus einem Aufbruch ein Durchbruch werden soll, dann sei bereit, dir gute Gewohnheiten anzueignen. Sei bereit, dir gute Gewohnheiten anzueignen. Ja, wenn wir nochmal zurück in die Apostelgeschichte gehen und uns die erste Gemeinde anschauen, dann sehen wir ganz genau diesen Gedanken, der sich durchzieht. Ja, wir sehen, dass ihnen Gewohnheiten wichtig waren und dass letztlich die Gewohnheiten die absolute Grundlage dafür war, dass Jesus sie oder dass Gott sie in dieser Art und Weise gebrauchen konnte, wie er sie gebraucht hat. Ja, Gott konnte sie nicht gebrauchen, einzig und allein, weil sie den Heiligen Geist bekommen haben und jetzt einfach diesen Zustand genossen haben. Nein, das ist natürlich die Voraussetzung. Gott konnte sie auch nicht gebrauchen, weil sie jetzt auf einer gewissen Euphoriewelle getragen sind und den Moment einfach für sich festhalten wollen. Nein, Gott konnte sie gebrauchen, weil Gewohnheiten ihr wichtig waren und weil Dinge im Christsein, im ganz normalen Christsein für sie zu einer ganz großen Selbstverständlichkeit wurden. Ja, als Petrus mit dieser bekannten Pfingstpredigt fertig war, fragen dann die Leute, die ihm zugehört haben, ja Petrus, was sollen wir denn jetzt ganz konkret tun? Und er sagt, das Wichtigste mit meinen Worten ist zunächst natürlich, ihr müsst Buße tun, ihr müsst mit meinen Worten Glauben an Jesus haben, das heißt erkennen, dass der Weg, auf den ihr euch befindet, nicht der Weg ist, in dem ihr gerettet seid, sondern ihr braucht eine Umkehr, ihr müsst Jesus in euer Leben einladen und wenn er dann in eurem Leben ist, dann ist erstmal die Grundlage geschaffen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Aber dann sagt er weiter, es darf nicht bei diesem einen Schritt stehen bleiben, sondern im selben Atemzug, im selben Satz sagt er, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Das heißt, echter Glaube zeigt sich immer im persönlichen Gehorsam, im Alltag. Und es ist ihm wichtig, dass sie nicht einfach nur sagen, ja, wir tun Buße, wir glauben an Jesus und dann reicht das. Nein, er will, dass sie sofort bereit sind, Schritte zu gehen im Gehorsam, aber es ist ihm auch dann wichtig, und das sehen wir im selben Kapitel, dass es ihm wichtig war, dass sie dann gute Gewohnheiten sich aneignen. Und dann lesen wir das zum Ende des Kapitels hin, wahrscheinlich eine der schönsten Beschreibungen von einem praktisch gelebten Christsein in der Bibel. In Kapitel 2, Vers 42 heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ja, ich wage mal, die Behauptung aufzustellen, prüft diese Aussage. Das, was uns Christen im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt am meisten verloren geht, ist die Beständigkeit im Glaubensleben. Ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt in dieser Aussage. Das ist ein ganz subjektiver Eindruck. Das, was uns am meisten verloren geht, ist die Beständigkeit im Glaubensleben. Es wird heutzutage ganz, ganz stark selektiert, was einem gefällt oder nicht gefällt. Es wird ganz stark ich-bezogen geschaut, entschieden. Es geht weniger darum, was Gott will, sondern vielmehr darum, wonach mir gerade ist, ob ich mich gerade danach fühle. Ja, und das erklärt, glaube ich, auch die immer mehr abnehmende Zahl an Betern in der Gemeinde. Das erklärt die immer mehr abnehmende Zahl an Menschen, die wirklich ein echtes, aufrichtiges Interesse an der Lehre haben, in der Lehre der Heiligen Schrift, um Gott besser zu verstehen, um seinen Willen besser zu verstehen und ihn auch im Alltag umzusetzen. Ja, ich kann alleine, das ist eine Aussage, die man oft hört, ich kann ja auch alleine für mich mein Christsein leben. Gott redet ja auch zu mir persönlich in der stillen Zeit. Ein Gedanke, der ersten Gemeinde völlig fremd war, völlig fremd. Ja, und oft ist es so, ich sage nicht immer, aber es kann sein, dass es so ist, dass man sich vielleicht Dinge schönredet und merkt vielleicht gar nicht, dass man geistlich schon an eine Art Krückstock geht und sich gar nicht mehr im Willen Gottes befindet, weil man sich nicht da befindet, wo Gottes Wort weitergegeben wird, wo gelehrt wird, wo gebetet wird, wo Einmütigkeit, wo Gemeinschaft gelebt wird. Die erste Gemeinde blieb beständig in den Dingen, in den normalen Dingen des Christseins. Nichts Außergewöhnliches, was die ersten Christen gemacht haben. Ganz normal, ganz selbstverständlich. Ja, sie blieben aber beständig. Ja, dieses Wort kommt, ich weiß nicht, 6, 7 Mal im Neuen Testament vor und auch in Versen, die uns so gut bekannt sind. Seid beharrlich im Gebet und wacht mit ihm in Danksagung oder seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, beständig im Gebet. Das ist dasselbe Wort, das gebraucht wird. Ja, Beständigkeit bedeutet, dass ich etwas aufrecht erhalte. Das heißt, es ist etwas da und das versuche ich aufrecht zu erhalten. Ich höre nicht auf, etwas zu tun. Es bedeutet im übertragenen Sinne hingebungsvoll durchhalten. Hingebungsvoll durchhalten. Nicht im Sinne einer Gesetzlichkeit, da ist ein Bruder A oder B, der jetzt von mir fordert, etwas zu tun, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Nein, ich bin, weil Jesus in meinem Leben ist, Gott hingegeben und ich möchte durchhalten, um Gott zu gefallen. Nicht aufgrund von Menschenfurcht, sondern aufgrund einer gesunden Gottesfurcht. Was sind die normalen Dinge, für Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, ganz einfach. Er sagt, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und da möchte ich euch ermutigen, aber auch uns alle ermutigen, dass wir bereit sind, gute Gewohnheiten anzueignen, wenn es um die Lehre der Heiligen Schrift geht. In 1. Timotheus heißt es, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die auf dich hören. Das heißt, wenn die Lehre in unserem Leben einen großen Stellenwert hat, dann wird es uns retten und es wird zum Segen anderer sein. Wir dürfen dazu beitragen, dass andere Menschen in ihrem Leben Jesus kennenlernen. Ja, die Christen, ihnen wird hier ein Befehl gegeben, ja keine Möglichkeitsform, eine Befehlsform, auch darauf zu achten, darin zu leben. Aber um darin zu leben, ja, muss ich eben auch mir die Zeit nehmen und die Voraussetzungen dafür erfüllen. Ja, manchmal kann es sein, dass wir, und davon da rede ich nicht von euch, ich rede von mir selber, dass ich vielleicht dazu neige, das Christsein auf ein System runterzubrechen und sage, wenn ich diesem System entspreche, dann bin ich ein guter Christ und wenn ich dem nicht entspreche, bin ich ein schlechter Christ. Darum geht es nicht. Es geht nicht um ein Systemdenken, sich irgendwie innerhalb eines Systems zu befinden. Hier heißt es, hab Acht auf dich selbst, wo stehe ich ganz persönlich in meinem Glaubensleben und hab Acht auf die Lehre, das ist ein Gleichklang. Hab Acht auf das geschriebene Wort Gottes, das ist der einzige Maßstab für dein Leben. Vieles andere ist Menschenwort, das ist Gottes Wort. Und aus diesem Grund ist eben diese persönliche Beschäftigung so wichtig und deshalb ist es auch so wichtig, da dabei zu sein, auch im Gemeindeleben, wo es um die Lehre geht, um den Willen Gottes für mein Leben geht. Und das gibt Rückgrat, das stärkt, das gibt Glaubensfortschritt. Ja, lasst uns diesen Gedanken mitnehmen. Es ist wichtig, gute Gewohnheiten in Bezug auf die Lehre zu haben, aber auch in Bezug auf die Gemeinschaft. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Ja, lasst uns gute Gewohnheiten in Bezug auf Gemeinschaft haben. Hier ist das Wort Koinonia gebraucht, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Es bedeutet wörtlich übersetzt Gemeinschaft, enge Verbindung, innige Beziehung, Anteilnahme, Gemeinsinn, Zusammenhalten, Beitrag, Gabe. Ja, ihr merkt, es geht nicht nur um Gemeinschaft im Allgemeinen, ich habe irgendwie Gemeinschaft. Es geht um eine Innigkeit, um ein wirklich zueinander stehen, ein zueinander halten, unabhängig von den Umständen, die uns auch treffen. Ja, ich glaube, den meisten ist es wichtig, innerhalb der Familie eine gute Koinonia, eine gute Gemeinschaft zu haben. Und als Gemeinde sind wir nichts anderes als eine geistliche Familie, die danach streben sollen, eine gute Koinonia, eine gute Gemeinschaft zu haben. Und da ist es so wichtig, dass ein jeder von uns alles dran setzt, aus Liebe zum Herrn wirklich am Puls der Gemeinde zu sein, einen Teil dazu beizutragen, an einer guten Koinonia mitzuleben, mitzudenken, mitzubeten, Anteil zu nehmen, zusammenzuhalten. Und das ist etwas, was uns nicht verloren gehen darf. Wenn uns das verloren geht, dann weh uns als Gemeinde. Ja, das ist etwas, wenn wir da gute Gewohnheiten haben, dann wird Gott uns so unglaublich reich dafür segnen und die Gemeinde segnen. Ein dritter Gedanke, sie blieben aber beständig in der Lehre aus diesem Vers, der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und da möchte ich uns auch ermutigen, gute Gewohnheiten anzueignen. Ja, das Brotbrechen, völlig klar, steht hier für das Abendmahl, aber das Abendmahl steht für den absoluten Kern des christlichen Glaubens. Ja, das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und da brauchen wir eben diese Gewohnheiten für uns selber, dass wir in unser Leben hineinschauen und dass das Erlösungswerk Jesu immer wieder groß wird in unserem Herzen. Dass wir immer wieder sagen, Herr, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass ich mit dir leben darf, dass du in mein Leben gekommen bist. Hab Dank, gib mir die Kraft, dass ich vom Kreuz her meinen Alltag lebe. Dass wir vom Kreuz herkommen, Lebensausrichtung erfahren. Und das führt letztlich dazu, dass wir an der Abendmahlsgemeinschaft teilnehmen, weil das Brotbrechen, weil Jesus, weil das Erlösungswerk uns wichtig ist. Und ein letztes, das hier genannt wird, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir wissen so viel über das Gebet, dass es mir schon fast schwerfällt, etwas dazu zu sagen. Wir haben schon so viel darüber gehört, so viel darüber nachgedacht, so viel gelesen und ich bin überzeugt, auch so viel schon praktiziert. Wenn man die ganzen Stunden zusammennimmt, die wir schon gemeinsam gebetet haben, jeder für sich und auch als Gemeinde. Ich glaube, das ist eine unfassbar hohe Zahl. Aber es ist auch ein Thema, das immer wieder so elementar wichtig ist. Und da brauchen wir gute Gewohnheiten. Und da möchte ich uns wirklich ermutigen, in der Gemeinde das Gebet ernst zu nehmen. Menschen, die in ihrem Christsein einen krummen Weg einschlagen, sind fast immer Menschen, bestimmt zu 99%, die in diesem Punkt es nicht gelernt haben, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Und da sind wir herausgefordert. Das ist einer der Schlüssel schlechthin, neben den anderen Punkten, die ich auch genannt habe oder die Lukas genannt hat. Ich komme zum Ende. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es über die Christen, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort und in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Und das begeistert mich, wenn ich es lese. Auch das begeistert mich, wenn ich über uns als Gemeinde nachdenke, über uns als Gemeinden in Espelkamp, hier im Mühlenkreis. Ja, Gemeindeleben war für sie damals keine Belastung in irgendeiner Weise, sondern es war grundlegender Lebensinhalt. Es beinhaltete für sie Glaubenswachstum, es bewirkte Gemeinschaft, es bewirkte Freude, es bewirkte eine Freude mit lauterem Herzen. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so eine ganz reine, von Gott geschenkte Freude. Mensch, ich darf wieder in der Gemeinde sein, ich darf mit Geschwistern beten, ich darf unter dem Wort Gottes sein. So eine ganz tiefe Freude, die Jesus schenkt, das ist das, was sie erlebt haben. Und das ist das, wo ich überzeugt bin, wenn wir Jesus lieben, wonach wir uns sehnen. Und da gilt es an uns, auf der einen Seite bereit zu sein, konkrete Schritte im Glaubensleben zu gehen, die Gott uns aufzeigt. Aber auf der anderen Seite auch bereit sein, dass aus diesen Schritten, die wir dann gehen, dass daraus gute Gewohnheiten werden, sodass wir Glaubensstärkung immer wieder erleben. Und dann wird aus einem Aufbruch ein Durchbruch. Ein Durchbruch in dem Sinne, dass es im Christsein zu einer guten, zu einer gesunden Kontinuität kommt, zu einem gesunden, normalen Christsein. Ja, und das erfordert von uns, von mir persönlich, immer wieder Glaubensmut, Entschlossenheit und auch immer wieder eine Neuausrichtung, eine Neubelebung von unserem Herrn. Und das wünsche ich uns allen. Amen.